ARD.
Wir Upaler, wir fürchten um unsere Sicherheit. Diese ganzen Übergriffe, die auch in anderen Ortschaften stattfinden, die man alle schön redet, das kann irgendwo nicht sein.
Also wir werden nicht gefragt, wir werden nicht mit einbezogen. Das fühlt sich nicht wie Demokratie an.
Und wir hoffen zumindest, dass die Politik auch dahingehend was tut, dass die Infrastruktur geschaffen wird. Auch für die Menschen, die da wohnen. Vor allem, auch und vor allen Dingen für die Menschen, dass sie zufrieden sind.
Upal Anfang 2023. Angst vor Übergriffen, vor fehlender Infrastruktur, das Gefühl, übergangen zu werden. Das alles, weil in dem Dorf eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden sollte. Mittlerweile ist die leer. Zeit für uns zu fragen, sind die Befürchtungen denn wahr geworden? Hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen. Wir sind zu hören in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr sonst noch Podcasts hört. Die Containerunterkunft in Upal. 2 Jahre war sie in Betrieb. Jetzt sind, wie gesagt, die letzten Flüchtlinge ausgezogen und die Menschen in andere Unterkünfte untergebracht. Wie liefen die vergangenen 2 Jahre? Wie geht es weiter und vor allem, was können Politik und Gesellschaft daraus lernen? Das alles bespreche ich mit Katrin Glüsenkamp aus dem Mecklenburg-Studio in Schwerin. Grüß dich, Katrin.
Ja, hallo.
Katrin, es ist ja nicht deine erste Podcast-Folge zu dem Thema. Du begleitest die Entwicklung in Upal und in Westmecklenburg ja schon länger. Du warst dann ja auch dabei, als jetzt kürzlich sich das Kapitel Flüchtlingsunterkunft in Upal geschlossen hat, ne? Erzähl mal.
Ja, genau, das ist richtig. Da war ich selbst mit dabei, aber das war tatsächlich eher unspektakulär. Aber dazu später vielleicht mehr.
Ja, unbedingt. Wir schauen uns heute natürlich den Ist-Zustand an, reden darüber, wohin die Leute gekommen sind, wie es mit ihnen weitergeht und natürlich schauen wir auch zurück. Das Thema Flüchtlinge in MV, das gibt auf jeden Fall Stoff für mehr Podcast-Folgen. Die erste gab es ja, ich habe es gerade angesprochen, im November 24. Wir schauen heute aber wirklich nochmal nach Westmecklenburg, auch exemplarisch für das ganze Land, so ein bisschen als ein Update. Und den Link zu der Folge aus dem November 24, den stelle ich euch in die Shownotes. Ihr müsst jetzt aber nicht aufhören zu hören, wir haben nämlich ein bisschen eine Kleinigkeit vorbereitet, dass wir alle auf einem Stand sind. Ein kurzer Rückblick von unserem Kollege Ulrich Lars Huschka.
Zu den Fakten. Upal, ein kleines 500-Einwohner-Dorf im Nordwesten Mecklenburg-Vorpommerns. Bis Anfang 2023 kannte es kaum jemand. Doch dann rückte der Ort schlagartig ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Landkreis plante hier eine Containerunterkunft für bis zu 400 Flüchtlinge. Die Entscheidung fiel kurzfristig, weil dringend Unterbringungsplätze benötigt wurden. Viele Menschen in Upal fühlten sich nicht gehört und reagierten mit Protesten, Bürgerversammlungen und teils hitzigen Diskussionen. Nach den Demonstrationen wurde die Zahl der Plätze auf rund 250 reduziert. Im Oktober 2023 zogen die ersten Menschen ein, vor allem aus Syrien und Afghanistan, die zuvor in Turnhallen in Wismar untergebracht waren. 2 Jahre lang bestand die Unterkunft in Upal, jetzt im Herbst 2025 steht sie leer. Die Container werden abgebaut, einige Teile weiterverwendet und das Gelände soll verkauft werden.
Das war Zu den Fakten.
Und genau an diesem Punkt standen wir, als die letzten Busse abfuhren. Die Stimmung war eigentlich total ruhig, wie ich eben schon meinte. Es gab keinen Protest, bisschen Presse war schon da, aber eigentlich waren es einfach nur Menschen, die ihre Sachen zusammengepackt haben und aufgebrochen sind. Und die Menschen wirkten ein bisschen erleichtert, dass es weitergeht in neue Unterkünfte. Denn nicht nur die Anwohner haben sozusagen mit der Unterkunft in Upal gefremdelt, auch ein bisschen die Menschen, die da drin untergebracht waren. Gerade die, die jetzt nach Selmsdorf kommen, erhoffen sich eine bessere Zukunft durch die Nähe nach Lübeck oder Hamburg.
Da war jetzt schon eine Menge drin, das besprechen wir alles gleich nochmal. Katrin, wenn du jetzt zurückblickst, wie hat sich die Stimmung in Upal über die Zeit denn entwickelt?
Also am Anfang muss man sagen, ich glaube, das hat auch so gut wie jeder mitbekommen, war sie sehr angespannt, die Stimmung. Viele Anwohner fühlten sich übergangen, die Entscheidung kam schon ein bisschen plötzlich. Aber was man dabei auch erwähnen muss, ist, dass zum Beispiel der Bürgermeister von Upal am Anfang noch mit uns gesprochen hat. Und mit zunehmendem Medieninteresse wurde das immer weniger und zum Schluss eigentlich gar nicht mehr. Zudem gab es sowas wie Selbstverteidigungskurse und die Tankstelle in Upal zum Beispiel hat Gitter vor den Fenstern angebracht, als die Unterkunft errichtet wurde.
Also schon
Symbol.
Krasse Signale, ne? Mhm. Ja, ja, okay.
Genau, und dann gab es natürlich, das war ja auch ein Symbol für das alles, die Protestschilder im Ort. Die gingen ja deutschlandweit durch die Medien. Und als die Unterkunft bestand, standen die Anwohner uns als Presse schon feindlich gegenüber.
Ja.
Und was man auch sagen kann, das Ganze hat sich auch in den Wahlergebnissen wieder gespiegelt. Da gab es eine deutliche Veränderung. Zum Beispiel 2021 bei der Bundestagswahl war die SPD noch die stärkste Kraft in Upal und 2025 war es dann die AfD.
Vielleicht sollten wir, das will ich an der Stelle sagen, wir Journalistinnen, also die Medien, mit ein bisschen Abstand ganz selbstkritisch mal uns hinterfragen, ob wir in der Intensität der Berichterstattung wirklich alles so richtig gemacht haben. Die Gedanken kamen mir jetzt in der Vorbereitung, weil ich meine, dass es Bedenken gab. Ne? Wir reden von einem 500-Seelendorf, wo nochmal 500 Menschen hinkommen sollen. Allein was die Infrastruktur angeht, ne? Dass es da Bedenken gab, das ist ja ganz objektiv gesehen zu verstehen. Ja? Mhm. Das sind ja Fragen, die man sich als eine Dorfgemeinschaft auch stellen muss und auch stellen darf in so einer Situation, ohne gleich in die rechte Ecke gestellt zu werden. Ne? Und wie du gesagt hast, ne, mit dieser Frage stand Upal ja bundesweit in den Medien. Und da wurden dann vielleicht auch Menschen in die rechte Ecke gestellt, die da gar nicht sonst sind. Ne? Das war eine wahnsinnig aufgeheizte Stimmung. Das nur als Denkanstoß, die Antwort können wir jetzt hier gar nicht geben. Aber das sind Gedanken, die mir in der Vorbereitung kamen. Katrin, diese aufgeheizte Stimmung, Selbstverteidigungskurs, Gitter vor den Fenstern und so weiter, hätte man das jetzt im Rückblick vielleicht im Vorfeld verhindern können?
Ja, darüber habe ich mit René Vorwerk vom Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern gesprochen. Und er hat erzählt, dass man vielleicht die Anwohnerinnen und Anwohner damals einfach früher einbinden hätte müssen. Zum Beispiel, indem man sie vorab informiert oder über Alternativen spricht. Und zudem sagt er, man hätte vielleicht auch einen Ort suchen können, wo schon mehr Infrastruktur vorhanden ist. Weil man muss sagen, in Upal ist halt nichts so weiter. Mhm. Er findet, dass die Kritik, die damals in Upal laut geworden ist, auch ein Stück weit dem Landkreis und dem Landrat zuzuschreiben war, weil die Kommunikation seiner Meinung nach zu spät kam. Und das ist eine Einschätzung, die wir tatsächlich öfter gehört haben. Es war nicht unbedingt die Unterkunft selbst, die die Aufregung ausgelöst hat, sondern der Umgang damit.
Hm. Ohne jetzt jemanden bloßstellen zu möchten, ne? oder Befürchtungen oder Ängste nicht ernst zu nehmen. Aber ich höre da so ein bisschen raus, dass die Ängste der Einwohner unbegründet waren, oder?
Also vielleicht direkt unbegründet nicht. Unbegründet vielleicht in dem Sinn, was die Sicherheit angeht, weil laut Polizei gab es überhaupt keine Vorfälle außerhalb der Unterkunft.
Ja.
Lediglich in der Unterkunft selbst, aber was die Integration angeht, vermutlich schon. Wie gesagt, in Upal war halt nichts und Integration hat da nicht groß stattgefunden.
Gibt es da überhaupt einen Supermarkt oder
Nein.
gar nichts?
Nein.
Okay. Ihr wart ja gerade erst wieder in Upal, jetzt wo die Unterkunft leergeräumt ist. Wie ist denn die Stimmung jetzt in Upal? Also was haben die Menschen euch erzählt? Haben sie überhaupt was erzählt?
Ja, also das war ein bisschen schwierig. Wir wollten wissen, wie die Menschen vor Ort die Zeit mit den Geflüchteten erlebt haben.
Ja.
Aber tatsächlich wollte sich dazu niemand vor der Kamera oder eben vor dem Mikrofon äußern. Ein wenig kann ich das auch verstehen. Das Dorf war aus dem Nichts, kann man sagen, in den Medien. Mhm. Plötzlich kannte jeder Upal und dann kommt ein Fernsehteam und möchte irgendwas erfahren. Klar wurden auch viele Dinge negativ über das Dorf berichtet. Ein wenig schade, muss ich sagen, fand ich es schon. Immerhin waren die Upaler sehr, sehr laut, als es darum ging, gegen die Unterkunft zu protestieren. Und wenn die Menschen vor Ort eben nicht mit uns reden, wissen wir eben nicht, ob es noch Dinge gibt, die nicht unbedingt in eine Polizeistatistik fallen.
Ja.
Wir wollen natürlich immer beide Seiten hören. Das ist so unser Anspruch. Und apropos, plötzlich in den Medien, dazu haben wir auch mit dem Landrat von Nordwestmecklenburg gesprochen, mit Tino Schumann. Und wir haben ihn gefragt, wie er die Zeit rückblickend sieht. Und er sagt dazu:
Ja, das war eine spannende Zeit, herausfordernde Zeit. Kannte ich ja so im Kontext ja vorher gar nicht, dass man von einem Schlag auf den anderen gleich bundesweit in jede Kamera guckt und das erklärt, was eben nicht funktioniert hat zu dem Zeitpunkt in Deutschland. Das war ja nicht nur Nordwestmecklenburg, war herausgehoben aufgrund der aktuellen Lage damals vor Ort. Wir hatten Sporthallen belegt, wir hatten die Möglichkeit, Container anzuliefern, wir hatten wenig Zeit, die Gemeinde mitzunehmen, die Bevölkerung mitzunehmen. Das lief damals schlecht. Und haben dann die Unterkunft errichtet.
Er sagt zwar, das lief damals schlecht, aber Also wenn ich mir das erlauben darf zu sagen, das hört sich jetzt nicht wahnsinnig selbstkritisch an, was er da sagt. Ne?
Nee, nicht wirklich. Und wir haben da auch noch mal ein bisschen nachgebohrt und gefragt, ob es wirklich Fehler gab, die irgendwie begangen wurden. Da hat er ein bisschen ausgewichen und die Schuld vielleicht ein bisschen von sich geschoben. Aber man muss sagen, er hat auch groß ausgeteilt in Richtung Bundesregierung und damit ja immer wieder das Thema entflammt.
Schauen wir mal auf die andere Seite. Die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft, also die Flüchtlinge selbst, die haben das alles doch bestimmt mitbekommen, oder?
Absolut, die haben das auch mitbekommen. Und auch mitbekommen hat das Maike Frey vom Deutschen Roten Kreuz. Sie war damals die Leitung in Upal und sie erinnert sich noch gut an den Start dort.
Ja, da denke ich noch häufiger dran zurück, weil wir sind ja mit, ich sag mal, ziemlich angespanntem Gefühl nach Upal gegangen. Wir wussten nicht so richtig, was uns dort erwartet. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir mit dem Bus oder mit den Bussen dann dorthin gefahren sind und ankamen. Und ich war völlig froh, dass es dort ruhig war, dass uns niemand da böse empfangen hat, sondern wir sind ganz ruhig dort angekommen.
Ja, und da kann man sagen, das wollten die Menschen auch eigentlich nur. Die wollten ihre Ruhe, die wollten dort sicher ankommen. Und wenn man dann vielleicht in den Alltag in solchen Einrichtungen schaut, merkt man schnell, dass es nicht nur um Wohnraum geht. In Upal zum Beispiel, aber auch in den anderen Unterkünften gab es Deutschkurse, Betreuungsangebote für Kinder, wenn dort Kinder waren, Unterstützung beim Arztbesuch und Behördengängen. Und die Bewohner wurden Schritt für Schritt auf ein eigenständiges Leben vorbereitet. Es ging eben nicht nur um Unterbringung, sondern auch um Integration und irgendwie auch ein bisschen Normalität.
Klar. Wir schauen gleich in die Gegenwart. Vorher habe ich aber noch einen kleinen Hinweis für euch. mvimfokus@ndr.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Wenn es ein Thema gibt, das ihr gerne mal hier bei uns hören würdet, dann könnt ihr uns sehr gerne schreiben. Auch wenn euch was nicht gefällt an unserem Podcast, das könnt ihr da auch loswerden. Katrin, dann lass uns jetzt mal in das Jetzt schauen. Die Unterkunft war ja für 2 Jahre geplant. Jetzt ist sie leer, die Menschen sind umgezogen. Sag noch mal, wohin denn?
Genau, die Unterkunft in Upal ist leer und mittlerweile sind die Menschen auf die 9 Unterkünfte in Gadebusch und Selmsdorf verteilt worden. Die sind beide im Landkreis Nordwestmecklenburg. Und beide Anlagen sind auch temporär für 3 Jahre geplant. Kleiner, überschaubarer als das Containerdorf in Upal. Und ich war übrigens selbst in Selmsdorf und es ist dort wirklich ruhig. Am Nachmittag waren eigentlich viele Bewohner unterwegs. Einige arbeiten auch schon, als Putzkraft zum Beispiel. Und einer kochte gerade in der Küche, ein junger Mann aus Somalia, der sich Pfannkuchen gemacht hat. Das fand ich irgendwie sympathisch.
Ist der schon, isst man in Somalia Pfannkuchen oder ist der schon so integriert?
Nee, ich glaube, also er hat uns ein bisschen was erzählt, dass das ein bisschen eine Mischung ist aus seinem Land, aus einem Gericht und ein bisschen was auch aus der deutschen
Ach,
Küche.
Ach schön, okay. Wie leben die Bewohner da? Sind das auch Container?
Also genau, das sind auch Container, das sind 2 Reihen und wir durften uns auch alles anschauen. Da ist so wie die Küchen, die Duschen, Wasch- und Aufenthaltsräume und man muss sagen, alles ist sehr sauber und ordentlich und strukturiert und man merkt aber schon, dass die Unterkunft noch in der Fertigstellung ist, die wohnen da ja da knapp erst 2 Wochen drin. Mhm. Die Bewohner leben meist zu zweit in einem Raum mit 2 Betten, 2 Schränken und einem Tisch und Stühlen. Und das DRK, also das Deutsche Rote Kreuz, achtet auch darauf, dass die Menschen aus sehr unterschiedlichen Herkunftsländern oder Religionen möglichst nicht zusammen untergebracht werden, okay, um Konflikte eben zu vermeiden. Mhm. Genau. Und dazu habe ich auch mit Farouk Ibad gesprochen. Er leitet die Unterkünfte in Selmsdorf und Gadebusch. Vorher hat er Upal geleitet. Und er erzählte, dass die ersten 2 Wochen in Selmsdorf sehr ruhig verlaufen sind. Aktuell leben dort nämlich 59 Männer. Platz wäre für 100. Und er sagte, dass viele tagsüber eben arbeiten gehen oder Deutsch lernen und insgesamt sei die Stimmung einfach friedlich.
Okay, das klingt schon irgendwie auch nach einem Unterschied zu der großen Anlage in Upal, ne? Mm,
absolut, also die Unterkunft in Selmsdorf, wo ich eben war, ist auf jeden Fall kleiner. Gleich ist aber auf jeden Fall der Alltag, was die Kurse angeht oder Schulbesuche.
Ja, klar. Wie ist denn die Lage in den anderen Unterkünften in der Region? Es gibt ja nicht nur Selmsdorf, ne?
Genau, also in Nordwestmecklenburg gibt es aktuell 5 Standorte. Wismar, die Haffburg eben, Kritzow, Varin, Selmsdorf und Gadebusch. Upal ist eben geschlossen. Mhm. Und in Ludwigslust-Parchim sind es 8 Unterkünfte. Die größeren Standorte sind in Demen, Parchim und Ludwigslust. Und wenn man jetzt mal auf die Polizei guckt, die hat mir gesagt, dass Einsätze selten sind in den Unterkünften. Die meisten Vorfälle betreffen Streitigkeiten eben unter den Bewohnern, was man ja auch ein bisschen verstehen kann. Das sind eben kleine Beleidigungen oder Diebstähle. Größere Sicherheitsprobleme gab es nicht. Und die Polizei hat nochmals betont, als ich angefragt hatte, dass die Gemeinschaftsunterkünfte überhaupt kein Schwerpunkt ihrer Arbeit sind. Und sie haben schon vergangenes Jahr damit angefangen und davon profitieren sie jetzt. Und das war die Prävention und die direkte Kommunikation. Und die meinten, das hat sich als wirksam erwiesen.
Ist das was, was der Kreis jetzt anders macht als vor zweieinhalb Jahren? Also eben diese kleineren Unterkünfte, ich meine aus Selmsdorf und den anderen Standorten, die du gerade gesagt hast, sind mir jetzt keine großen Aufschreie bekannt. Ne? Also hat sich da die Kommunikation denn auch verändert?
Also man kann sagen, der Bedarf an Unterkünften ist eben geringer geworden. Okay. Der Ablauf an der Stelle ist aber derselbe. Der Kreis legt fest und dann werden die Anwohner darüber informiert. Und ich war auch auf einer Bürgerversammlung, bevor die Unterkunft in Selmsdorf errichtet wurde. Mhm. Und da wurde das schon kritisiert. Aber dann kommt eben doch die Unterkunft dorthin. Der Kreis hat auch eben nicht so viele Alternativen.
Ja, klar. Und wie haben die Leute in Selmsdorf reagiert? Du sagst, sie haben kritisiert, aber ging das in Richtung Upal oder war das sachlicher?
Das war teils, teils. Das war manchmal auch ein bisschen, ging das unter die Gürtellinie, wo ich gedacht habe, okay, das war vielleicht nicht ganz berechtigt. Das geht halt natürlich in Richtung Sicherheit. Aber viele Einwände fand ich auch richtig, was natürlich die Integration angeht, weil auch Selmsdorf hat nicht viel zu bieten. Vielleicht ist da eher eben die Nähe zu Lübeck das Wichtige.
Ja, klar. Wie ist denn der Stand heute? Wie viele Menschen kommen denn überhaupt noch nach Mecklenburg-Vorpommern?
Ich hatte mal angefragt und zwar zwischen Januar diesen Jahres und August waren es laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge etwa 2000 Asylanträge. 2024 waren es eben noch 5200 Anträge.
Das ist ein Unterschied, ja.
Absolut. Okay. Und die meisten Antragsteller kommen aus Syrien, Afghanistan, der Türkei, Somalia und dem Iran. Und viele Verfahren sind eben noch offen, aber das ist auch ganz normal, weil die Bearbeitung eben Zeit braucht.
Und die Kosten für die Unterbringung, die trägt ja das Land, ne?
Genau. Mecklenburg-Vorpommern trägt den größten Teil der Kosten selbst tatsächlich. 2024 betrugen die Ausgaben laut dem Finanzministerium etwa 466 Millionen Euro. Davon haben die Kommunen 363 Millionen Euro bekommen. Und übrigens 2025 wird dasselbe Niveau erwartet. Der Bund zahlt eben nur einen Teil und die Mittel fließen in Unterbringung, Sozialleistungen und auch die Arbeit der Betreuer natürlich. Und das zeigt eigentlich, das Thema Migration ist nicht nur gesellschaftlich, sondern auch strukturell schon eine große Aufgabe.
Ja, absolut. Wir reden ja auch oft drüber, weil es auch so viele Facetten gibt, ne? Mit so vielen Schwierigkeiten und Fragen, die offen sind oder die geklärt werden sollen. Katrin, jetzt, wenn man so alles zusammennimmt und du hast dich ja wirklich lang und viel mit dem Thema beschäftigt, auch nicht alleine, ne? Sie hat ein ganzes Team im Schweriner Studio, die sich darum kümmern. Was ist denn so dein Fazit aus zwei Jahren Upal?
Also man kann sagen, Upal war ein Ort, der schon viel Aufmerksamkeit erzeugt hat. Also Symbol für Konflikte, Ängste, aber auch Engagement. Das möchte ich nämlich auch nochmal ansprechen, weil da gab es viele Menschen, die versucht haben, den Flüchtlingen das Leben besser zu machen, so wie zum Beispiel mit Kunstkursen, die angeboten wurden.
Wichtiger Punkt, da haben wir noch gar nicht angesprochen. Ne?
Genau. Also es gab wirklich viele Menschen, die sich auch engagiert haben für die Menschen. Und am Ende zeigt sich mit Transparenz und Beteiligung der Anwohner, mit Kommunikation lassen sich Konflikte entschärfen. Die Bewohner haben ihren Alltag gemeistert, die Helfer ihr Bestes getan und die Gemeinde hat viel gelernt. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis.
Und miteinander reden hilft ja meist.
Absolut.
Ne? Und wenn ich mir den Kommentar noch erlauben darf, die Suppe wird ja meist nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Vielen Dank an Katrin Glüsenkamp aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin. Die Redaktion, die hatte Ulrich Lars Huschka und Roman Schmelter und Christoph Wöst, der hat auch noch mitgearbeitet. Ich danke euch sehr dafür.
Danke.
Ja, wie es jetzt in Upal aussieht, wie der Rückbau läuft, das alles könnt ihr euch anschauen auf ndr.de/mv. Wir waren natürlich auch fürs Nordmagazin da mit der Kamera und haben auch in NDR 1 Radio MV darüber berichtet. Und die Links und die wichtigsten Artikel dazu, die stelle ich euch dann auch nochmal in die Shownotes. Und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, einen, der auch zum Thema passt. Das versuche ich ja immer irgendwie hinzukriegen. So, und da geht es um eine Aussage, die Kanzlerin Merkel vor 10 Jahren gemacht hat. Vielleicht ahnt ihr es schon. Wir schaffen das. Wie sich Deutschland seitdem verändert hat, darum geht es in dem Podcast Nicht mehr mein Land. Geschichten über Migration, den Rechtsruck und die Gräben zwischen uns. Sehr hörenswert und zu finden in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.